Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und freue mich heute auf eine ganz tolle Gästin, DFB Diversity Managerin Claudia Krobitsch. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hallo.
Claudia, mal zum Einstieg vielleicht. Das Wort Diversität ist ja heute in aller Munde, aber ich habe das Gefühl, die Idee, was drinsteckt oder drinstecken soll, geht bei den Leuten schon auseinander. Was bedeutet Diversität denn für dich?
Ja, das stimmt. Für mich bedeutet Diversität, dass wir alle sehr individuell sind, dass wir alle eigene Bedürfnisse haben, eine eigene Lebenswelt, eigene Lebensentwürfe. Wir haben alle eine Geschichte, die wir mitbringen. Wir haben alle eine Familie, die uns geprägt hat. Wir sind alle irgendwo aufgewachsen. Und so hat jeder so sein Päckchen im Positiven und manchmal auch im Negativen zu tragen. Und so gehen wir durch die Welt. Und so wollen wir aber auch wahrgenommen werden und uns entfalten können. Und dass dieses sich frei entfalten können, ohne dass man Angst hat, diskriminiert zu werden, ausgeschlossen zu werden und sich auch auch die eigenen Fähigkeiten und Skills nutzen zu können und die auch wertgeschätzt zu bekommen. Das ist für mich Diversität und das ist für mich was halt total erstrebenswert ist, dass man sich entfalten kann, so wie man ist.
Mhm.
Jeder und jede.
Ja, finde ich eine schöne Definition dafür tatsächlich. Kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Du bist ja seit 2019 in dem Thema beim DFB unterwegs und warst aber vorher auch schon unter anderem bei FAIR, also Football Against Racism in Europe und eben bei Kick-Out im selben oder ähnlichen Feldern unterwegs. Wie ist denn so deine Geschichte mit dem Thema und wie kommt es, dass du es genau im Fußball beackerst?
Ja, das ist ein bisschen so gewachsen. Ich habe relativ spät angefangen, Fußball zu spielen. Und zwar gar nicht, weil ich so unglaubliche Lust auf Fußball hatte, sondern weil meine Freunde einen eigenen Fußballverein gegründet haben, Roter Stern Leipzig, der ein bisschen anders war als andere und Dinge anders machen wollte. Man hat sich da konkret direkt gegen Diskriminierung ausgesprochen und für Vielfalt eingesetzt. Und das hat mich so ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern es hat mich extrem angesprochen. Und da war halt dann mal Fußball dran. Und da habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen und habe mich auch mit den Themen mehr beschäftigt. Und habe dann für mich aber auch, ich habe da so eine Leidenschaft entdeckt. Und ich war da, also habe dann schon studiert und fand es total spannend, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch den Fußball zu sehen, was für ein cooler Sport das ist, wie viel Spaß das macht, was einem der also für sich selber im Leben auch bringen kann und aber auch gesehen, was da halt alles noch so schief läuft oder was das für eine Schieflage da hat, weil sich eben nicht jeder Mensch so einbringen kann, wie er oder sie das möchte. Und da bin ich sozusagen da so reingewachsen über den Amateurfußball und nach der Uni habe ich mich dann halt orientiert, wusste erstmal nicht so richtig, wo es hingeht. Und da gab es dann die Gelegenheit, dass ich nach London gehe für ein Praktikum bei einer kleinen NGO, Kick It Out, die sich seit mittlerweile wahrscheinlich 30 Jahren im Bereich Antidiskriminierung engagiert hat. Und die haben auch ihr Feld jetzt ein bisschen geweitet. Da geht es auch mittlerweile mehr um Diversity. Die kommen ja alle so ein bisschen aus der Antidiskriminierungsarbeit.
Mhm.
Und ja, da bin ich 2009 nach London und bin dann auch erstmal da geblieben, weil aus dem Praktikum wurde dann ein Job, ein 10-jähriger Job bei FAIR, wo ich auf europäischer Ebene sozusagen mit kleineren NGOs, mit Fußballverbänden und auch mit der UEFA, weil FAIR war zu dem Zeitpunkt CSA-Partner von der UEFA, ganz viele verschiedene Projekte und Initiativen und auch Kampagnen organisiert habe und dort richtig viele verschiedene Menschen von überall her und mit vielen tollen Ideen kennenlernen durfte. Und ja, so bin ich in das Thema reingekommen und 2019, du hast es schon angesprochen, habe ich dann für mich entschlossen, ich würde gerne so einen Perspektivwechsel vornehmen von der NGO, die sich für mehr Diversität im Fußball einsetzt und dem Fußball sozusagen immer versucht zu vermitteln und zu sagen, macht doch mal das und ihr könntet doch da und öffnet euch mal hier. in den Fußball reinzugehen, direkt ins Uhrwerk, in einen nationalen Verband, den größten Sportfachverband der Welt, um dort von innen her was zu verändern. Und ja, diesen Schritt habe ich 2019 gemacht und bin wieder aus England zurückgezogen und bin seitdem hier beim DFB als Diversity Managerin tätig.
Jetzt habe ich ungefähr 7 Fragen auf einmal zusätzlich zu denen, die ich sowieso aufgeschrieben habe. Ich versuche sie mal gedanklich zu sortieren, ohne zwischendurch was zu vergessen. Erstmal vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück. Du hast gesagt, du hast dann damals angefangen, Fußball zu spielen. Hattest du denn zu dem Zeitpunkt auch schon so eine Fanleidenschaft? Hast du eine Fanhistorie oder warst du noch gar nicht mit dem Fußball befasst?
Nee, eigentlich gar nicht. Das kam erst später, als ich den Fußball für mich entdeckt habe. Und da das halt dann auch später kam, also ich bin nicht mit Fußball aufgewachsen, meine Familie findet Sport oder Fußball eigentlich nicht statt, wo ich herkomme. Und natürlich hat man dann, oder nicht hat man, sondern habe ich dann Vorlieben entwickelt, würde ich es jetzt mal nennen. Aber ich, ja, also jeder Fan eines Vereins oder jeder Ultra würde das natürlich als Kokolores abtun. Deswegen würde ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber natürlich hat man Präferenzen und Abneigungen. Gerade wenn man sich mit der Leipziger Fußballszene ein bisschen auskennt, gibt es da Vereine, die man nicht so, ja, ich würde es einfach mal so offen lassen. Aber ich bin jetzt nicht als Fußballfan aufgewachsen. Nee, das ist nicht so.
Okay. Und du warst dann, hast du gerade angesprochen, über viele Jahre in England. Was würdest du denn sagen, wenn man in so einem Job unterwegs ist, wie unterscheidet sich das, wenn man das in England und wenn man das in Deutschland macht? Sind da Strukturen, die es an der einen oder anderen Stelle vereinfachen oder schwieriger machen, oder kann man da gar nicht irgendwie so große Unterschiede rausarbeiten?
Also die Strukturen im Fußball sind ja grundsätzlich anders, aber ich habe gar nicht so sehr in den englischen Strukturen gearbeitet, aber was das Thema Diversity oder Förderung von Vielfalt angeht, ist, muss ich sagen, ist England um Lichtjahre voraus. Die sind ja, orientieren sich da ja auch sehr an den USA, also gerade diese ganze, wie über Diversität gesprochen wird, welche Themen da auch verhandelt werden. In Deutschland kann man nicht über Rasse reden, aus historischen Gründen, aber in England ist, dass man über Race redet und auch, Statistiken erfasst, wer zum Beispiel, also ganz banales Beispiel, wer geht in eine Bibliothek? Sind die Menschen weiß oder Mixed Race oder Black oder Asian? Darüber werden Statistiken, freiwillige Statistiken. Wenn man sich da anmeldet in der Bibliothek, kriegst du so einen Fragebogen und füllst das aus oder lässt es halt auch. Aber das machen die Leute. Und genau danach werden dann auch, ja, zum Beispiel Bücher bestellt. Mhm. Also wenn ich ich habe in Brixton gewohnt, da ist eine sehr, sehr hohe Caribbean-Community. Und da gehst du in die Bibliothek und dann hast du halt auch ganz viele Bücher, die halt die Themen halt verhandeln, die Menschen halt bewegen. Mhm. Und da wird halt mehr drauf eingegangen, was aber in Deutschland zum Beispiel sehr schwierig ist, weil ganz viel hinter dem Deckmantel des Datenschutzes halt versteckt wird, was aber manchmal sehr die Arbeit erschwert, wenn man halt an Diversität arbeiten möchte und sie erhöhen möchte, aber gar keine Informationen hat, wie divers sind wir denn eigentlich? Mhm. Wer ist denn hier eigentlich? Das ist ganz schwierig.
Ja, okay. Und fallen dir noch andere Unterschiede ein oder ist das erstmal so das Hauptding?
Also ich glaube, in England ist zum Beispiel auch ein Grundkonsens in der Gesellschaft, da meine ich jetzt nicht die extremen Ränder, die es da auch gibt, aber ein Grundkonsens, dass man antirassistisch sein sollte. Mhm. Also ich glaube, da wird niemand sagen, aber das ist ja politisch, das darfst du nicht sagen, wo es halt hier immer noch mal so Debatten gibt, wo ich mir denke, ja. Das sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein. Das ist nichts, wo ich mich für rechtfertigen muss oder so, sondern wir leben hier gemeinsam und jeder hat das Recht, das gleiche Recht hier zu sein und zu leben und sich zu entfalten. Und dieses Grundverständnis muss man hier manchmal noch rechtfertigen. Und das habe ich da gar nicht gehabt. Also da ist eher, dass das überhaupt ein Thema sein kann, ist da, findet da nicht so statt wie hier. Also gerade so im Fußball, ne, wo hier gibt es ja oft so Debatten, der Sport muss unpolitisch sein oder sowas. Und gerade im Bereich Antirassismus hat sich jetzt gewandelt in den letzten paar Jahren, habe ich das auch aktiv mitbekommen. Ja. Aber zum Beispiel dieser Kniefall, ne, der ist da, der hat auch für Kontroversen gesorgt, aber grundsätzlich ist, dass man sich antirassistisch äußert oder dass das ein Thema ist, das ist ganz anders dort, ja.
Ja, spannend. Und das, wo sich ja, glaube ich, hier der eine oder die andere immer so ein bisschen überlegen fühlt mit dem Blick auf die Insel. Du hast schon angesprochen, dass du dich sehr bewusst für den Schritt in den Verband entschieden hast. Würdest du für dich sagen, das hat verändert, wie Leute dich in deiner Arbeit wahrnehmen?
Ich glaube schon. Also ich glaube, mir hat es, als ich den Job hier angenommen habe, mir hat es erstmal grundsätzlich geholfen, dass ich diesen Background habe, dass ich 10 Jahre lang in einer NGO gearbeitet habe, an den Themen, aber halt aus einer Perspektive heraus. Ich glaube, dass ich mir, dass in der Wahrnehmung der Menschen, mit denen ich jetzt auch weiterhin zusammenarbeite, also weil das ist eine große Überschneidung weiterhin, ich habe mit vielen Menschen schon gearbeitet, als ich noch in England war. Und ich glaube, es hat mir, also dass die Wahrnehmung dahingehend eher so war, dass da eine Person kommt, die sich wirklich auch für die Themen nicht nur interessiert, sondern sich dafür einsetzt. Mhm. Manche Leute kannten mich halt wirklich und sie wussten, wo ich herkomme sozusagen. Also auch die Geschichte, ne, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das aus Überzeugung tue und nicht, weil es gerade in Anführungsstrichen en vogue ist, sich mit Diversity zu beschäftigen. Also ich glaube, das hat sich in der Wahrnehmung der Menschen, also das hat sich nicht verändert, ne, aber das habe ich festgestellt, dass, also mir ist das öfter mal erwähnt worden, du hast das ja schon da und da gemacht und das wird auch wahrgenommen, ja.
Mhm. Man nimmt es dir quasi sofort ab, weil die Leute wissen, du kommst aus diesem Thema schon.
Zumindest sagen die anderen nicht das Gegenteil. Also ich kann ja nicht in die Köpfe reinschauen.
Das stimmt. Apropos reinschauen und rausschauen. Von außen wirkt der DFB ja zugegebenermaßen schon teilweise wie so ein Tanker, der sich extrem langsam bewegt. Manchmal habe ich dann das Gefühl, und da bekenne ich mich durchaus auch selbst schuldig, das führt auch ein bisschen dazu, dass Fortschritte vielleicht, wenn sie tatsächlich passieren, nicht angemessen gewürdigt werden. Wie empfindest du denn quasi die Außensicht auf den DFB? Wie fühlst du dich oder euch im Team in der Arbeit da wahrgenommen?
Also ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen. Also das Gefühl Tanker, ich glaube, das ist gar nicht so eine schlechte Beschreibung, was ich jetzt gar nicht jetzt bewerten will, aber es ist halt einfach eine große Organisation. Mhm. Wir sind mehr als 550 Personen im Hauptamt mittlerweile und eine Vielzahl an ehrenamtlichen Aktiven. Nochmal viel mehr, wenn man schaut, wie viele sich in den Landesverbänden und dann in den Vereinen engagieren. Also das ist halt nicht einfach so getan mit, wir schreiben mal was auf und dann ändert sich das plötzlich alles, sondern es ist halt jede Veränderung, die langfristig wirken soll, braucht halt auch eine Art Kulturwandel. Ne? Es sind kleine Schritte und es muss natürlich zum großen Ganzen sich zusammenfügen, aber ja, das dauert halt auch. Gerade wenn man es halt auch runterbrechen möchte an die Basis, wie man immer so schön sagt, aber nur so funktioniert es ja. Also von daher ist die Wahrnehmung schon gar nicht verkehrt, das heißt aber nicht, dass sich ein Tanker nicht auch bewegen kann, ne? Also so ist es nicht. Mhm. Und ich glaube, es hat sich ja auch schon sehr, sehr viel bewegt in letzter Zeit. Und aber auch die Wahrnehmung, dass nicht immer alle Sachen, die sich zum Guten verändern, so wahrgenommen werden, wie ich es mir wünschen würde und wie es auch viele Kolleginnen sich von mir wünschen würden. Das ist auch eine Tatsache. Ja, da kann man sich jetzt auch fragen, warum das da ist. Ich will kein Medienbashing betreiben. Und es gab auch in der Vergangenheit genügend Anlässe, wo man halt negativ berichten konnte. Aber ich finde es halt auch schade, wenn dann halt gute Dinge, die gemacht werden, um den Fußball zu verbessern, um ihn diverser zu machen oder auch um sich generell moderner aufzustellen, dass die halt oft nicht wirklich die mediale Beachtung finden, die wir uns wünschen. Aber das, ja, ich glaube, damit muss man halt auch umgehen lernen. Hilft nur weitermachen.
Ja, vermutlich. Ich stelle mir trotzdem immer vor, wie bei euch in der Abteilung, ich weiß ja nicht, in wie vielen Büros ihr da sitzt, jedes Mal, wenn irgendwo steht, der DFB, und dann kommt so eine Generalschelte, wirft irgendjemand eine Kaffeetasse gegen die Wand. Du hast gerade von den Erfolgen gesprochen. Zu den sichtbaren Erfolgen der letzten Jahre gehört sicher unter anderem die Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt, die mit Christian Rudolph besetzt ist. Auch sowas wie Länderspiele mit All-Gender-Toiletten haben schon, finde ich, eine große Aufmerksamkeit bekommen. Insgesamt werden Diskussionen, so ist zumindest mein Gefühl, mittlerweile offener und öffentlicher geführt. Worauf bist du denn besonders stolz, wenn du auf die bisherigen knapp 3 Jahre zurückschaust?
Ja, es hat sich einiges getan. Also du hast ja schon angesprochen, die Anlaufstelle, damit ganz eng verknüpft ist natürlich auch das liberalisierte Spielrecht für trans- und intergeschlechtliche und binäre Menschen, wo wir mir ist nichts anderes bekannt, aber wo ich da sagen würde, wir sind weltweit der einzige Sportfachverband, der das so offen gestaltet hat, dass diese Menschen sich Zukunft ab dieser Saison aussuchen können, in welchem Team, ob sie bei den Männern oder bei den Frauen antreten wollen. Das wurde dieses Jahr eingeführt und ich glaube, das ist ein riesen Meilenstein, wenn man sich anschaut, wie andere Sportfachverbände sich dem Thema angenommen haben und wie sie damit umgehen. Da hoffe ich, dass da auch einige andere Verbände sich da weiter öffnen und wir da auch als ein Beispiel dienen können. Also das finde ich schon. Da haben meine Kolleginnen und alle, die uns da unterstützt haben, richtig, richtig hartes Stück Arbeit geleistet und geliefert. Mhm. Ja, es gibt viele kleine Schritte, die sich halt auch innerhalb des Hauptamtes verändern, wo man eine Öffnung feststellen kann. Also zum Beispiel, wie wir in der Außendarstellung, wie wir kommunizieren. Wir haben die gendergerechte Sprache eingeführt. Es wird viel diverser auch auf der Webseite berichtet, in der Wort- und Bildsprache. Ich glaube, das sind so kleine Sachen, die jetzt nicht als eine große Maßnahme irgendwo in der Zeitung auftauchen müssen, aber all diese Sachen tragen ja dazu bei, dass man, dass sich eine Organisation öffnet, dass man eine andere Außenwahrnehmung hat, dass Menschen sich mehr angesprochen fühlen und was halt langfristig halt auch zu einem Kulturwandel führt. Wir haben auch, also wir sprechen viel über Diversität, aber das Thema Diskriminierung ist ja auch weiterhin, also das ist ja nicht erledigt damit. Ich hatte vorhin gesagt, wir kommen alle so ein bisschen aus der Antidiskriminierungsarbeit. Diese Arbeit geht halt auch immer weiter. Das ist auch parallel. Das ist aber nicht so ein, thematisch ist das nicht so, findet das nicht so statt.
Ja.
Also man kriegt das nach außen nicht so mit, aber da passieren viele Präventionsangebote. Wir haben auch ein 3-jähriges Projekt mit dem BMI im Moment laufen, Vereint gegen Rassismus, wo an 4 Pilotstandorten Netzwerke weiter gestärkt werden sollen Migrantinnen-Selbstorganisationen einbezogen werden und die Landesverbände und die Anlaufstellen für Gewalt und Diskriminierungsvorfälle dort sollen gestärkt werden. Also lauter solche Sachen, die halt teilweise unter dem Radar laufen, finde ich genauso wichtig wie halt diese großen Sachen, wo man sagt, wir haben da die und die Kampagne gefahren oder dort an dem Programm teilgenommen. 2019 wurde das Integrationskonzept überarbeitet, was auch so ein bisschen ein angestaubter Titel war. Und es wurde gemeinsam mit den Landesverbänden in einem langen Prozess überarbeitet. Und dort wurden so Eckpunkte festgehalten, wo man sich hinentwickeln will in einer sich verändernden Gesellschaft, in einer Migrationsgesellschaft. Und da zum Beispiel wurde auch ein Aktionsplan hinterlegt und auch festgelegt, dass es ein Leadership-Programm geben soll für Menschen mit Familien-Einwanderungsgeschichte. Und das lief jetzt das letzte Jahr. Wir werden nächste Woche da zu einer Abschlussveranstaltung haben mit den Mentees. Und so, das finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel, wo man zeigen kann, wie viel Diversität halt im Fußball schon, wie viel es schon gibt. Also das sind alles Menschen, die im Fußball schon ehrenamtlich aktiv sind und die durch das Programm sozusagen gefördert werden sollen und aber auch gleichzeitig die Verbände, wir und die Landesverbände, sich weiter öffnen können, um diesen Menschen eine Rolle in den Organisationen zu geben. Und dieses Programm, also wir haben es als Pilotprojekt sozusagen auf DFB-Ebene gemacht. Es gab in der Vergangenheit auch schon so ein analoges für Frauen. Dies wird jetzt auch dann, wenn wir es abgeschlossen haben, auf Landesverbandsebene heruntergebrochen. Das heißt, die werden auch angeregt und unterstützt von uns, eigene Programme durchzuführen, um sich selber vielfältiger aufzustellen. Weil dadurch kann man halt auch viel Sichtbarkeit schaffen, weil oft kommt ja dieses Argument, wir kennen gar niemanden, wer soll denn das machen? Wir haben gar keinen Kontakt zu, in Anführungsstrichen, diesen Menschen. Und genau durch solche Programme kann man halt zeigen, es gibt Menschen, die vielleicht in zweiter, dritter, vierter Generation hier leben, die sich engagieren wollen, die aber nicht so vorankommen, wie sie sich das gern wünschen, weil es Hürden gibt, die vielleicht nicht immer sichtbar sind. Und damit, mit so einem Programm wollen wir auch dagegen arbeiten. Und das, finde ich, ist eine super Initiative, weil ich finde, wir müssen noch viel mehr positive Impulse geben, um den Mehrwert von Diversität hervorzuheben.
Ja, definitiv.
Also, dass das keine Pflichtveranstaltung ist, sondern es bringt uns was. Es ist einfach mal sinnvoll, verschiedene Perspektiven einzuholen und mit anderen Menschen, die nicht schon immer alles so gemacht haben, wie sie es jetzt machen, zusammenzuarbeiten.
Das ist lustigerweise was mich auch immer total erstaunt, wenn man bei diesem Thema schon an der einen oder anderen Stelle eben noch auf so Widerstände stößt, dass es offensichtlich immer noch nicht bei allen angekommen ist, also dass wir von einer diversen Gesellschaft, die eben alle einbezieht, auch alle profitieren, also genau, wie du gerade gesagt hast, ist ja keine Fingerübung, sondern es ist tatsächlich für alle Beteiligten sinnvoll. Das muss man vielleicht tatsächlich noch mehr rausstellen, weil Leute ja dann leider doch die Tendenz haben, immer erstmal drauf zu schauen, was bringt's mir denn? Da dieses Thema so, ich sag mal, feingliedrig ist, ist es natürlich so, dass nach jeder Antwort, die du gibst, ich an 7 verschiedenen Stellen anknüpfen könnte. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen zu dem Spielrecht. Du hast das angesprochen, dass jetzt eben zur neuen Saison man da quasi das binäre System aufbricht oder über das binäre System hinausdenkt und Jugendliche und AmateurInnen eben da ein neues Spielrecht haben. Wie schätzt du denn die Dynamik ein? Du hast ja auch angesprochen, dass eben andere Sportverbände das anders machen. Da geht es ja dann aber tatsächlich um den Leistungssport. Was glaubst du denn, wie sich dieses Thema, wenn wir auf den Leistungssport schauen, weiterentwickeln wird? Steht der Sport da vor einem ganz großen Umbruch?
Also ich glaube, langfristig wird sich was verändern müssen, weil das Thema einfach immer präsenter wird. Es werden immer mehr transgeschlechtliche Menschen, nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen sichtbar. Sie melden sich zu Wort, sie fordern ihre Rechte ein. Und das Thema, es ist was nicht wieder weggeht. Man kann das nicht wieder einfangen und diese Menschen sind ja da. Und es ist ja auch unsere Verpflichtung, allen Menschen die Möglichkeit zu geben, mitzumachen. Und von daher denke ich, früher oder später, ich kann da jetzt keinen Zeitraum benennen, wird es auch im Leistungssport, im Leistungsfußball ein Thema sein. Im Moment ist es das noch nicht. Ich bin mir aber auch sicher, dass UEFA und FIFA sich genauso Gedanken dazu machen. Man muss sehen, wo es hingeht. Wir können nur anbieten, wir können dazu sprechen, wie wir an die Sache herangegangen sind, was unsere Argumente sind. Wir haben uns mit der Community ausgetauscht, wir haben ganz eng zusammengearbeitet mit Menschen aus der Community und gehört, was die sich wünschen. Und wir haben auf unsere Statute, unsere Satzung geschaut, was unsere Aufgabe ist. Und dann ist das dabei hinten rausgekommen, dass wir das öffnen und sich die Menschen entsprechend ihrer Identität entscheiden können, wo sie spielen. Und das ist, ich finde, das ist die richtige Lösung, weil wer sind wir denn, Menschen vorzuschreiben, wo sie sich zugehörig fühlen sollen? Aber ich bin mir natürlich der Problematik im Leistungssport bewusst. Das sind natürlich ganz andere Mechanismen da. Da geht es um noch viel mehr. Da geht es nicht nur darum, Menschen zu ermöglichen, mitzumachen. Natürlich geht es da um Geld, da geht es um Sponsoren, da geht es um, ja, um wichtige Siege. Nicht, dass es beim Amateursport nicht um wichtige Siege geht, aber die Dimensionen sind ja halt nochmal andere und da ziehen nochmal andere Kräfte mit. Das Thema Doping ist ja auch immer ein großes Thema, was da aufgerufen wird. Also wir haben in der Abstimmung für unsere Regelung uns auch mit der NADA unterhalten und die haben uns da ganz klar grünes Licht gegeben für den Amateurfußball. Also wir haben uns da einen Rücken gestärkt und gesagt, das ist kein Thema im Amateursport, wenn eine Person Medikamente einnimmt, um eine Transition vorzunehmen, eine Geschlechtsangleichung, dann ist es sinnvoll, wenn man die erfasst, dass man weiß, die Person nimmt Medikamente, aber es ist irrelevant für die sportliche Leistung, was aber natürlich im Leistungssport wahrscheinlich nochmal ganz anders ist.
Ist auf jeden Fall ein Thema, was uns sicherlich alle noch sehr intensiv begleiten wird, glaube ich. Es hat sich fast so ein bisschen eingebürgert in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, dass man, wenn man über Diversität spricht, eben sehr viel genau in diesem Bereich spricht, also Gender, Sexualität. Natürlich, du hast es schon mehrfach auch anklingen lassen, gehören noch viele, viele andere Themenbereiche dazu, gerade auch eben Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit haben an Wichtigkeit überhaupt nicht verloren. Ein Thema, das in der Vergangenheit heftig diskutiert wurde und wo der DFB für die Umsetzung auch tatsächlich ein bisschen auf die Mütze bekommen hat, ist der Drei-Stufen-Plan, der ja eigentlich als Schutz vor Rassismus und Diskriminierung gedacht ist und dann eben genutzt wurde, um einen, ich sag mal, beschimpften Funktionär zu schützen. Was hat sich denn seit diesem Vorfall, der ja jetzt auch schon etwas länger zurückliegt, wir sprechen von Corona-Jahren, was hat sich im Verband zu dem Thema seitdem bewegt und was würdest du sagen, habt ihr vielleicht gelernt oder mitgenommen aus der Diskussion und aus den Vorfällen damals?
Ja, da lagen viele Dinge über Kreuz. Ich bin mir der Diskussion natürlich sehr bewusst. Ich war dazu ja auch mal im Sportausschuss geladen. Vielleicht ist es den einen oder anderen noch bekannt. Und genau was ich da gesagt habe, das würde ich auch heute genauso wiederholen. Ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt eine gewisse Überforderung ist vielleicht zu viel, aber ich glaube, es war da waren so viele Dinge, die gleichzeitig passierten, also angefangen von den Diskriminierungsvorfällen in den Spielen zu wir müssen auch mal überhaupt erst uns noch mal versichern oder oder schauen, was dieser Drei-Stufen-Plan überhaupt kann, wie er überhaupt entstanden ist, zu wir wenden ihn jetzt an. Und dann gab es ja auch gewisse Absprachen unter Fans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Dinge zu provozieren. Und ja, dann wurden auch Fehlentscheidungen gemacht. Also es war, ich glaube, es ist ein großes Kauderwelsch gewesen und es gab auch wenig Möglichkeit, da irgendwie in den Dialog zu gehen und Dinge zu erklären, weil dann auch, wie du schon gesagt hast, ne, plötzlich kam Corona und alles war zu und es war dann wie so ein Tor zugefallen. Ne? Mhm. Und seitdem, ja, also ich finde, wir haben es seitdem schon im Haus noch weiter kommuniziert. Es wurde klargestellt, wofür er ist. Er ist ganz klar, der Drei-Stufen-Plan ist dafür da, um im Falle einer Diskriminierung im Spielgeschehen, ob sie jetzt von außen kommt, von den Rängen oder auch auf dem Platz stattfindet. Entschuldigung, wenn Spieler gegen Spieler sich diskriminieren, dann greift er nicht, weil da gibt es einfach eine rote Karte. Das war falsch. Der ist dafür da, den oder die Spielerin zu schützen und halt sie an ihrem Arbeitsplatz vor Diskriminierung zu schützen. Und es geht darum, Menschen nicht, es geht nicht darum, Beleidigungen zu unterbinden. Da muss die Trennung von der Beleidigung und der Diskriminierung ganz scharf gemacht werden, weil sonst verliert der Drei-Stufen-Plan einfach an, ja, dafür ist die Intention ist eine andere. Sonst, es geht darum, vor dem Gesetz Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu schützen. Eine Beleidigung in dem Sinne ist nicht, wo er greifen sollte. Und das haben wir auch nach innen so kommuniziert. Und ich hoffe, er wird gar nicht zur Anwendung kommen in der Zukunft mehr, aber wenn, dann nur in Fällen, wo er auch wirklich greifen sollte.
Macht einen sowas dann manchmal auch ein bisschen ratlos, dass man in einer Situation ist, in der ein Instrument, was eigentlich ja wichtig ist und was eine total positive Bedeutung haben könnte, dann eben so in der ersten großen Wahrnehmung ja so schief läuft quasi? Oder ist das was, wo du sagst, ihr arbeitet in einem komplizierten Bereich, man muss Missverständnisse auch ein Stück weit einkalkulieren und muss dann eben daraus lernen und weitermachen?
Ja, natürlich ist das frustrierend. Also natürlich ist das nicht, soll das nicht so sein. Auf der anderen Seite verstehe ich halt auch, dass da auch ein enormer Druck auf SchiedsrichterInnen liegt. Mhm. Also, und dass man, dass es dann halt auch Unsicherheiten gibt und dass der Bildungsauftrag oder der Aufklärungsauftrag natürlich bei uns liegt, diese Schulungen durchzuführen, dass die SchiedsrichterInnen da genau wissen, was ist eine Diskriminierung und was nicht. Weil das ist ja der Kernpunkt. Und dass Fehlentscheidungen passieren können, wissen wir auch alle. Natürlich hat das eine ganz andere Tragweite, wenn es um diese Themen geht, als wenn ja einmal falsch abseits gepfiffen wird. Also das, ja, okay, das sehen jetzt auch wieder andere anders. Aber
da gibt's auch Aufregung.
Ich muss gucken, dass ich mich hier nicht verhasste. Aber es geht ja im Endeffekt darum, Menschen zu beschützen und in einer Situation, wo sie sich nicht selber schützen können, weil sie halt auf dem Platz sind und nicht einfach aufhören können zu spielen. Darum geht's ja. Und da müssen wir ja gucken, dass man das so auf die Schienen bekommt, dass es auch alle umsetzen können. Aber na, wenn man sich halt überlegt, dann bin ich Schiedsrichter in einem Stadion mit 30.000, 40.000 Leuten und muss da jedes Banner lesen und so, das ist halt auch, es ist halt auch schwierig, und das dann einzuschätzen. Und man kann es halt auch so interpretieren, im Endeffekt pfeift vielleicht einer lieber einmal mehr, als es nicht zu sehen, weil der Aufschrei, wenn man es nicht macht, ist ja mindestens genauso groß. Also das ist halt es ist ein Lernprozess, würde ich sagen.
Natürlich kommt da auch hinzu, dass die Aufgabe für SchiedsrichterInnen ohnehin in den vergangenen Jahren komplexer geworden ist, ne? Also es ist schon so, dass man hat eigentlich fast das Gefühl, es müsste noch so einen zusätzlichen Referee geben oder eine für so das Ganze drumherum. Also wenn man diese Themen tatsächlich in der Intensität angehen möchte, dann wäre das ja fast notwendig, dass man zu einem Linienrichter noch, keine Ahnung, einen ja, ich weiß gar nicht, wie man den dann nennen könnte, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ein Moralapostel?
Na, das
würden jetzt Leute sagen.
Das fände ich ja auch wieder schwierig. Also ich finde auch tatsächlich, es ist ein Gebiet, auf dem man sehr behutsam vorgehen muss, weil man auf der einen Seite wichtiger und richtigerweise diese Diskriminierungs- und Rassismus-Themen ganz konkret angehen möchte. Auf der anderen Seite, manchmal passieren ja dann auch so seltsame Fokusverschiebungen, und dann gibt es so ein Gefühl, dass also beispielsweise plötzlich dann irgendwelche Transparente halt in den Fokus geraten, die ja durchaus also ihre Berechtigung haben. Es gibt ja viel, was eben auf Transparenten transportiert wird, wo man sagen muss, es ist total wichtig und cool, dass das in Deutschland in Stadien so passiert. Und dann bist du eben am Ende ständig in so einem Bewertungsmodus. Und ja, schwierig. Also möchte ich keine Verantwortung für tragen. Finde ich es schön, dass ich mich mit dir drüber unterhalten kann und du bist diejenige in Verantwortung. Wir haben schon so ein bisschen vorhin gesprochen über deinen Hintergrund auch mit den Jahren in England und was du da gesagt hast, also dass England in manchen Themen unheimlich voraus ist. Fand ich, hat man jetzt rund um das Turnier in England an der einen oder anderen Stelle auch wieder gesehen, und was mich persönlich da total beeindruckt hat, war diese Kampagne Not Her Problem, wo es dieses Video gab, und in dem Video, für alle, die es nicht gesehen haben, verlinken wir es auch in den Shownotes, werden eben Schwierigkeiten, die den Frauen im Fußball begegnen, so dargestellt. Und also die Conclusio ist aber dann am Ende, wenn ihnen Sexismus begegnet, das ist nicht ihr Problem, im Sinne von, man kann nicht erwarten, weil sie diejenigen sind, denen es in der Hauptsache passiert, müssen sie es auch lösen, sondern man muss eben gemeinsames lösen. Und ich fand, es war unheimlich stark, das Video. Und es war eben auch so, dass also E-Nationalspielerinnen, aber eben auch die Nationalspieler am Ende damit drin waren, um diese Botschaft eben mit zu vermitteln und zu sagen, hey, wir sind hier, wir haben es gehört und verstanden und wir bringen uns in die Verantwortung ein. Und ich hatte, als ich das geschaut habe, so ein bisschen das Gefühl, das wäre hier momentan, also ich weiß nicht, ob nicht möglich, aber sehr schwierig umsetzbar. Ich kann mir den einen oder anderen Spieler sicherlich schon vorstellen, der bei sowas auch mitwirken würde, aber also so ganz gefühlt habe ich es nicht, dass man das hier auch so machen könnte. Wie würdest du das einschätzen und was glaubst du, woran liegt das, dass hier dann doch an der einen oder anderen Stelle noch so eine größere Schwerfälligkeit in diesen Themen ist?
Ja, woran das liegt, wenn ich das... Also ich stimme dir erstmal grundsätzlich zu. Ich denke, also ich habe die auch gesehen, ich habe auch die Plakate gesehen und fand es auch extrem stark, weil man halt den Fokus von den Betroffenen wegnimmt, dass sie sich darum kümmern müssen. Das ist ja auch eine Debatte, die man im Bereich Rassismus auch führt. Warum müssen immer schwarze SpielerInnen sich gegen Rassismus äußern? Sowas? Es müsste ja eigentlich nicht so sein, sondern...
Ja.
Wir als weiße Menschen müssen uns damit auseinandersetzen und damit beschäftigen. Ja, und ich glaube, das meinte ich halt vorhin mit, die sind da schon viel weiter. Ich glaube, dass wir da auch hinkommen. Ich habe nicht die Erklärung, warum das so ist, warum, also ich das Gefühl mit dir teile, dass das hier noch nicht funktionieren würde, aber ich denke, dass wir da auch hinkommen. Also, weil ich sehe ja auch die Entwicklung, dass wir auch hier heutzutage mehr über Diversität sprechen und nicht mehr dieses Kampagnenhafte, wir halten was hoch und sagen, Vielfalt ist schön, sondern es geht ja auch, der Blick geht mehr nach innen. Das gab es vor einiger Zeit noch nicht, dass man mehr auf sich guckt, wie können wir bei uns Veränderungen vornehmen. Das machen noch nicht alle, aber es passiert mehr und mehr und es finden Veränderungen statt. Und so kann ich mir auch vorstellen, dass es genau auch dass es Debatten geben wird, die in die Richtung den Diskurs treiben wird. Warum müssen wir als Frauen uns damit beschäftigen? Warum müssen wir uns da selber drum kümmern? Oder ja, oder jede andere betroffene Gruppe kannst du da auch nennen. Aber ich glaube, es braucht halt auch immer erstmal diesen Anstoß von den Betroffenen, damit die anderen, in Anführungsstrichen, wer auch immer die anderen sind, es halt auch erstmal wahrnehmen. Und dann, wenn das Bewusstsein geschärft ist, kommt man vielleicht oder hoffentlich auch dahin, dass sie sich dann selber an die Nase packen und sagen, so, jetzt müssen wir uns mal für die anderen einsetzen. Ich meine, dieses Konzept von Allies, ne, gibt es ja schon in der LGBTIQ-Community, dieses Straight Allies, dass ich an der Seite stehe von Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind. Das gibt es ja und das ist ja auch hier in Deutschland immer öfter ein Thema und es ist ja nichts anderes, ne, dass ich dich höre, dass wenn du ausgegrenzt oder diskriminiert wirst, dass ich mich dann vor dich stelle und meine Unterstützung anbiete, wenn du sie haben möchtest. Das ist ja nichts anderes als diese Kampagne, die du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, die braucht es halt einfach noch in größeren Rahmen, ne? Und nicht nur auf so einer individuellen Ebene.
Das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt mit der individuellen Ebene, weil was du gerade gesagt hast mit dem, dass eben also die Betroffenen auf die Themen aufmerksam machen, das passiert ja tatsächlich schon sehr intensiv. Also es gibt wahrscheinlich viele Betroffenen Gruppierungen und auch VertreterInnen, die sagen würden, also ihnen geht so quasi langsam die Kraft aus, um auf Themen aufmerksam zu machen. Und es gibt dann eben Leute, die ihren Blick daraufhin verändern und die sich, ich sag mal, in die Verantwortung einbringen. Aber ich glaube, es gibt eben in vielen Bereichen auch immer noch massive Widerstände und diese Widerstände bricht man eben, aber also erzähle ich dir ja nichts Neues, bricht man natürlich halt nur, wenn immer mehr Menschen sich daran beteiligen, sie eben brechen zu wollen. Wir sind jetzt über dieses Thema dann quasi so ein bisschen Richtung Frauen im Fußball auch gerutscht. Da hat natürlich, wenn wir auf das Spiel schauen, die EM gerade einen riesen Schub gegeben. Die Frage ist natürlich immer, wie viel davon kommt tatsächlich im Alltag an und bleibt auch. Ich glaube, es gibt mittlerweile so eine gewisse Einigkeit darüber, dass wenn wir vom Fußball der Frauen sprechen, Sichtbarkeit und Strukturen zwei ganz wichtige Themen sind. Was würdest du denn sagen? Da gibt es ja durchaus auch, ich sag mal, mit Jahreszahlen versehene Kampagnen bei euch im DFB aktuell. Mhm. Wie ist der Stand? Was beackert ihr gerade und was findest du selber wichtig?
Ja, genau. Also es gibt die Strategie Fußball, Frauen im Fußball 2027. Die 27 wurde daher, dass es eine Bewerbung gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien geben wird für die WM der Frauen. Und dass man bis dahin den Fußball der Frauen und aber auch, und das ist jetzt, was ich auch extrem wichtig finde, Frauen im Fußball, das heißt die, die nicht spielen, sondern die, wie ich hier arbeiten, die sich ehrenamtlich engagieren, die in dem Betreuerstab arbeiten oder wo auch immer, dass man die weiter fördert, unterstützt, guckt, wo liegen die Pain Points, wie man so schön sagt, wie kann man Frauen weiter voranbringen im Fußball, sichtbar machen, die auch ihre ganz platt ihre Anzahl erhöhen. Also wo sind die denn? Genau, da gibt es die Strategie dazu, die wurde vor der EM auch veröffentlicht, kann man auch auf der Webseite einlesen. Vielleicht magst du ja dann auch verlinken im Nachgang.
Genau.
Genau. Und da werden konkrete Maßnahmen entwickelt, die es ja in den nächsten wie ein Fünfjahresplan sozusagen, die es dann umzusetzen gibt. Und da passiert viel. Also das Momentum ist natürlich jetzt auch von der EM nochmal größer geworden. Weil da auch ganz klar überall wahrgenommen wird, ne, dass da ist ein Riesenpotenzial. Fußball der Frauen ist sportlich top, kann man, also ne, das hat, finde die KritikerInnen, die hat man da gut zum Schweigen bringen können, aber es geht ja nicht nur um den Profisport, sondern es geht ja um Frauen insgesamt. Und ja, gibt's viel, wir haben da eine Projektgruppe, wir arbeiten da an konkreten Maßnahmen, also ich persönlich mit meinen Kolleginnen auch aus der Personalabteilung zum Thema, was kann man im Hauptamt machen, aber auch natürlich mit Celia Sasic, unserer Vizepräsidentin für Diversität und Gleichstellung, wie kann man die Themen im Ehrenamt voranbringen. Es gibt ja auch den Beschluss, der beim DFB-Bundestag im März gefasst wurde, dass die Gremien, also die DFB-Ausschüsse und Kommissionen bei geringer Diversität auch um bis zu 3 Personen erweitert werden kann, um eben Diversität zu erhöhen. Da sind wir dran, diesen Beschluss umzusetzen, weil ja, die Gremien sind wenig divers, also diesen Bedarf gibt's. Genau, also da sind viele Dinge am Laufen und wie auch schon vorhin mal erwähnt, es ist nicht immer alles sichtbar nach außen, weil es sind kleine Tippelschritte und manchmal haben sie eine große Wirkung nach hinten raus, aber es ist halt auch ein langer Prozess. Also die ersten Schritte sind ja in dem Sinne schon bei dem Bundestag auch im März gemacht worden. Wir haben 5 Frauen im Präsidium, das muss man auch mal erwähnen. Wir hatten ganz lange eine Frau, und zwar auch immer die einzige und die erste mit Hannelore Ratzeburg.
Und auch immer dieselbe.
Genau, also die einzige, die erste. Und, genau, richtig. Und jetzt sind da 5 starke Frauen drin, die alle sich einbringen und da auch an einem Strang ziehen werden. Von daher ist das auch ein weiteres Thema, was nicht weggehen wird und wo wir, ich habe das Gefühl, auch nur nach vorne gehen können. Also von daher bin ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Ich bin mir aber auch bewusst, dass wir das nicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr gelöst haben. Da wird jetzt nicht dann alles 50-50 sein, so wie ich mir das wünsche. Aber es geht positiv voran, habe ich das Gefühl.
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass bei dem Thema auch so Verantwortung so ein bisschen hin und her geschoben wird. Also ein klassisches Beispiel fand ich, dass also während der EM dann plötzlich ein Bundeskanzler aufploppt in die Debatte und sagt, also wir brauchen hier gleiche Bezahlung, ohne dass man jetzt aber das Gefühl hatte, ich möchte ihm da nicht zu nahe treten. Er hat sich vorher mal etwas intensiver mit den Strukturen beschäftigt. Auf der anderen Seite gibt es dann so ein Treffen und nach dem Treffen sagt wiederum der DFB, DFB-Präsident, ja, aber wir brauchen ja von der Politik irgendwie erstmal Rahmenbedingungen und so. Gehört so ein öffentliches Klappern dann auch dazu, um das Thema im Fokus zu behalten? Oder wie schätzt du sowas ein?
Ja, die so eine Gespräche auf so einer Ebene zwischen Präsident und Bundeskanzler sind ja nochmal was ganz anderes, welche diplomatischen Kräfte da greifen. Möchte ich jetzt gar nicht so weiter auswalzen. Ich glaube, es geht im Endeffekt, ist halt das wichtig, was dann jetzt hinter den verschlossenen Türen passiert und dass es dann zählbare Ergebnisse gibt. Mhm. Natürlich gibt es auch immer Forderungen von vielen Seiten an den Fußball. Zum einen, was halt daran liegt, dass der Fußball so groß ist, dass er halt auch eher so präsent ist. Und natürlich hat der Fußball aber auch Wünsche im Gegenzug. Ne? Und das wird natürlich dann auch so kommuniziert. Aber ich glaube, da würde ich jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Das steht mir auch gar nicht zu. Ich glaube, man muss halt gucken, was man denn dann jetzt liefern kann. Wie ist denn wirklich was Zählbares hinten rauskommt.
Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, dass zu den verschiedenen Programmen, die es im DFB gibt, eben unter anderem auch eins für Menschen mit Einwanderungsgeschichte gehört. Was glaubst du denn, woran das liegt, dass sich Menschen von Sport oder von Fußball doch dann offensichtlich nach wie vor noch unterschiedlich angesprochen fühlen und dass es vielleicht ja, wie so Berührungsängste gibt manchmal und sich Leute nicht so sicher sind, ob sie da auch einen Platz haben?
Also ich glaube, es liegt ganz oft an der Ansprache, dass man ganz oft aneinander vorbeiredet. Also dass die eine Gruppe, die Alteingesessenen in Anführungsstrichen, sagt, na, bei uns kann doch jeder mitmachen, aber es wird halt nicht jeder wirklich angesprochen, wenn es halt irgendwie ahnen, wenn es Vereinstreffen Donnerstagabend 19 Uhr in der Kneipe stattfindet und da gibt's nur Bier und Schweinewürste. Mhm. Also aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen gibt es ganz viele unterschiedliche Menschen, die sich da nicht angesprochen fühlen. Und da kann man noch so oft sagen, ja, es kann ja jeder kommen. Und ich glaube, da liegt halt manchmal so ein Missverständnis vor, dass bloß weil ich sage, es kann jeder kommen, findet es halt nicht statt. Man muss halt auf die Menschen zugehen und gucken, was brauchen die denn, was wünschen die denn, wünschen die sich denn, damit sie sich einbringen können. Und es ist so ein Geben und Nehmen. Ne? Zum einen möchte ich ja, dass die sich bei mir engagieren. Zum anderen möchten die anderen, dass sie sich halt verständlicherweise auch wohlfühlen. Und ich glaube, da muss man auch viel mehr noch in den Dialog gehen. Das liegt halt, ne, bei uns beim DFB, aber genauso bei den Landesverbänden und Vereinen, sich da auch noch mehr zu verständigen und auszutauschen. Wen braucht ihr, wen wollt ihr, was brauchen die Menschen? Und ja, also ich glaube, es geht halt wirklich um Bedürfnisse, dass man die aufnimmt. Und auch, ja, manche Menschen fühlen sich halt auch einfach nicht wahrgenommen von manchen Strukturen des Fußballs. Wenn ich halt auch nur Männer abbilde, dann fühle ich mich als Frau vielleicht auch gar nicht angesprochen, würde mich da gar nicht irgendwie einbringen wollen, weil ich bin eh nicht auf dem Plan. Also sowas, ne? Das ist im Fußball nicht anders als in jeder anderen Organisation. Ich muss halt gucken, mit welche Zielgruppe möchte ich ansprechen und dann muss ich mich auf die einstellen. Also es ist wie ein bisschen wie in der freien Wirtschaft. Die Prinzipien greifen da genauso, glaube ich.
Glaubst du denn aber insgesamt, dass Sport im Allgemeinen und Fußball im Speziellen diese verbindende Kraft noch haben?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man auch jetzt nach Corona. Alle haben gesagt, die Leute laufen dem Sport weg, aber die Vereine sind voll, die haben lange Listen, Wartelisten, Eltern wollen ihre Kinder anmelden. Ich glaube, dass es überhaupt nicht outdated ist. Also der Gedanke an sich, dass man zusammenkommt, gemeinsam Sport macht und da neue Freunde findet und was fürs Leben auch lernen kann. Also das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, was halt überholt ist, sind teilweise die Strukturen. Also ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und ja, wie es organisiert ist, ist halt steif. Ich meine, auch so ein deutsches Vereinswesen ist jetzt nur auch nicht sexy. Also Ja, ne, wie gesagt, ich habe 10 Jahre in England gelebt, da gibt es nicht. Und da gibt es eine super aktive Zivilgesellschaft, aber das funktioniert ganz anders. Und da muss ich aber nicht 7 Leute finden, die mit mir einen Verein beim Amtsgericht gründen. Also sowas halt, ne? Und ich glaube aber auf jeden Fall, dass Fußball und andere Sportvereine insgesamt da eine total verbindende Kraft haben und Leute, die in anderen Ecken der Gesellschaft oder in anderen, mit anderen Wegen gar nicht so richtig, für die es schwieriger ist, Anschluss zu finden oder sich irgendwie einzubringen, dass Sport dann eine super Brücke ist, da zusammenzukommen. Also das glaube ich weiterhin, ja. Ich glaube nicht, dass das old-fashioned ist, nee.
Sehr schön. Ich könnte dir noch 100 weitere Fragen stellen und noch 10 weitere Stunden mit dir sprechen, aber ich habe immer so das Gefühl, manchmal sprechen Leute, ohne es sich vorgenommen zu haben, das perfekte Schlusswort für unser Gespräch und das hast du, glaube ich, gerade gemacht. Deswegen würde ich an dieser Stelle mal einen Punkt setzen und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit und für die Einblicke. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich habe viel gelernt.
Dankeschön, es war sehr nett, mit dir zu sprechen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich und ich breite den Dank auch aus an die HörerInnen. Vielen lieben Dank für eure Begleitung, für euer Interesse am Podcast. Ihr könnt euch wie immer bei mir melden, wortpiratin@marapfeiffer.de mit Feedback, Lob und Kritik. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über Sternchen auf den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Und dann bleibt mir zum Schluss nur wie immer zu sagen, passt gut auf euch und aufeinander auf. Wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bis dann.